So, meine Kehle ist schon wieder trocken, obwohl ich eben noch vorgesorgt habe. Aber das geht immer ganz schnell. Vor allen Dingen, wenn man mit mehreren in einem Raum ist, dann ist die Luft ganz schnell ganz trocken und dann hat man es als Redner manchmal schwer. Ja, wir haben schon mal vor 2 Jahren uns mit diesem Thema hier beschäftigt. Transitions, Übergänge im Leben. Und allen, die damals dabei waren, kann ich jetzt eine gute Nachricht überbringen. Es geht heute um was ganz anderes als letztes Mal. Es hat also, ich werde nochmal starten so ein bisschen und euch mit reinnehmen. Ich sage einfach mal euch, ne? Wenn ihr nachher gesiezt werden wollt, dürft ihr mich gerne mit Sie ansprechen, dann sieht sich zurück, aber sonst nehme ich jetzt hier mal das freche Du. Ich werde anfangen nochmal, euch ein bisschen mit reinzunehmen in das, worum es letztes Mal ging, damit wir so die Grundlage haben. Und dann möchte ich euch in einen Teil mit reinnehmen, der sich eigentlich so in den letzten 2 Jahren immer stärker entwickelt hat, während ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, Vorträge gehalten habe, Seminare gehalten habe. Ich habe gemerkt, dieses Thema, wer bin ich eigentlich in diesen Übergängen im Leben, das wurde immer stärker. So. Wer bin ich, wenn sich alles dreht? Hat was mit Identität zu tun. So, was bleibt dann noch, wenn alles so wegbricht, wenn vieles anders ist, als ich es vielleicht gewohnt bin? Und ja, darum soll es heute schwerpunktmäßig gehen. Aber am Anfang möchte ich euch gerne noch mal ein bisschen mit hineinnehmen in diesen letzten Königstochter-Gottesdienst zum Thema Übergänge im Leben. Wer von euch war denn, wisst ihr noch, vielleicht war denn dabei letztes Mal? Ah, sind doch so ein paar, okay. Also ich habe das vor einiger Zeit mal erlebt, ich fing dann ähnlich an, ich hatte einen ganz anderen Vortrag gehalten zu einem anderen Thema, habe aber auch mit Transitions angefangen. Und dann hat eine Dame gedacht, das wäre genau der gleiche und hat gedacht, ach, das kenne ich ja schon, ist nach Hause gegangen. Also tut das jetzt bitte nicht, sonst verpasst ihr einen guten Teil. Ja, das entwickelt sich anders. Gut, wir starten mit der zweiten Folie, bitte. Ich muss mal gucken, ob ich genau dann auch über das spreche, was ihr seht. Das ist das Transitions-Modell von William Bridges. William Bridges ist ein Unternehmensberater gewesen und hat Unternehmen geholfen, durch Veränderungen hindurchzugehen. Und er hat dieses Modell entwickelt, um zu erklären, was eigentlich so passiert, wenn wir mit Veränderungen in unserem Leben konfrontiert sind oder wenn Firmen mit Veränderungen konfrontiert sind. Wir nehmen es jetzt mal persönlich für uns. Also wenn Menschen mit Veränderungen im Leben konfrontiert sind. Und wir hatten uns damals, vor 2 Jahren, auch noch so verschiedene Arten von Veränderungen angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das machen wir heute jetzt nicht. Vieles von dem, was man noch vertiefen könnte, da sage ich nachher noch was zu, findet ihr in einem Buch, was ihr noch lesen könntet, wenn ihr das vertiefen wollt. Genau, also diese Arten von Veränderungen schauen wir uns jetzt nicht an, aber was passiert mit unserem Leben, wenn wir mit Veränderungen konfrontiert sind? Das da. Wir kommen immer in einen dreiphasigen, psychologischen, individuellen Übergang. Etwas Altes geht zu Ende. Endings heißt es hier, glaube ich. Ja? Die neutrale Zone folgt darauf. Das ist eine Zone, die sich so anfühlt wie nicht Fisch, nicht Fleisch. Das Alte ist zu Ende, das Neue habe ich noch nicht. Und da stehe ich drin und fühle mich eigentlich gar nicht so wirklich wohl. Das fühlt sich ziemlich unkomfortabel an oft und unsicher und wie so auf Wasser gehen und so, also ganz komisch. Und wenn diese Zone dann lang genug gedauert hat und die dauert unterschiedlich lang, dann beginnt der Neuanfang, also New Beginnings hier oben. Und diese drei Phasen laufen nicht strikt nacheinander ab. Ihr seht das auch in diesem Modell. Gleich am Anfang, also ganz links, sind alle drei Phasen ja schon da. Und dann geht es mit der Zeit so weiter und dann dominiert immer eine Phase über die anderen beiden. Also eine ist immer am dicksten, ja, wenn ihr jetzt so von links nach rechts geht. Das heißt, die sind nicht, man könnte ja auch drei Blöcke malen, Ende, neutrale Zone, Neuanfang, und die sind ganz strikt abgegrenzt. So ist es aber nicht in Übergängen, sondern es hört was auf. Gleichzeitig merken wir schon, oh, jetzt wird es schon so nicht Fisch, nicht Fleisch. Und irgendwie dieser Neuanfang ist auch schon zu spüren, wenn man zum Beispiel in eine neue Stadt zieht oder wenn man renoviert. Ja, da muss irgendwas aufhören und man merkt schon, boah, jetzt fängt er schon an, jetzt muss ich Kisten packen und ich finde nichts mehr wieder und so. Und dann ist auch der Neuanfang ja auch schon da, weil ich weiß, bald ist die Wohnung wieder schick oder bald bin ich in der neuen Stadt. Alles drei ist am Anfang da und entwickelt sich dann unterschiedlich weiter. Und weil sich diese mittlere Phase, diese Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Phase so übel anfühlt Und weil wir sie schlecht aushalten, versuchen wir möglichst schnell ein normales Leben zu führen. Aber das ist in Übergängen überhaupt nicht hilfreich. Denn es ist wichtig, den Prozessen in uns Raum zu geben, die diese neutrale Zone für uns zur Verfügung stellt. Ich vergleiche das auch oft so mit Schwangerschaften. Also so, man muss halt eine gewisse Zeit mit Dingen auch schwanger gehen, sagt man ja auch so, ne? Als umgangssprachlich. Und dann können sich in dieser Zeit auch Dinge entwickeln und es können Dinge passieren, von denen wir vielleicht noch gar keine Ahnung hatten, dass sie passieren können. Also diese neutrale Zone ist wichtig, obwohl sie sich so unangenehm anfühlt und wir können das nicht beschleunigen. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, vielleicht sind auch Leute hier unter euch, die das erlebt haben, dann können wir auch nicht unserer Seele sagen, jetzt trauer bitte mal ein bisschen schneller. Ja, ich habe keine Lust mehr, jetzt trauer mal, schnell, ich will jetzt neu anfangen. Sondern die Seele braucht ihre Zeit, die braucht halt so lange, wie sie braucht. Und man kann sich in dieser Zeit nur besonders gut versorgen. In der neutralen Zone gilt weder das Alte noch das Neue. Es gilt ein Nicht-Mehr und Noch-Nicht. Nächste Folie bitte. Wie in einem ruderlosen Boot. Wir fühlen uns wie in einem ruderlosen Boot und für die meisten Menschen ist das kein sehr angenehmer Zustand. Ein eher verunsicherndes Erlebnis, vor dem wir uns gern drücken möchten. Aber ohne die neutrale Zone werden uns Übergänge im Leben nur schlecht gelingen und ohne die neutrale Zone zu durchleben, werden wir auch nicht in einem echten Neubeginn ankommen. Übrigens auch dann nicht, wenn wir kein vernünftiges Ende hinbekommen, wenn wir die Dinge nicht wirklich abschließen, die wir abschließen müssen. Nächste Folie. Der William Bridges sagt, die Reise vom bekannten, vertrauten Land in das neue, unbekannte Land, was wir ja noch nicht kennen, verlangt drei Dinge von uns. Einmal, dass wir dem Verlangen widerstehen, die Entwicklungsreise aufzugeben oder zu verlassen. Und dass wir uns nicht erlauben, für immer an irgendeinem attraktiven Stopp stehen zu bleiben. Sagen, ich will nicht mehr, hier ist ganz gut, hier bleibe ich. Und zweitens, dass wir wahrnehmen, dass es wirklich Mühe bedeutet, das innere Zuhause wieder zu gewinnen. Das ist nicht mal gerade so aus dem Ärmel geschlagert. Und drittens, dass wir verlernen, wie wir die Welt bisher gemeistert haben. Vieles davon funktioniert in Übergängen nämlich gar nicht mehr. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und mein Körper zippert an allen möglichen Enden. Ich finde das ziemlich doof. Einige von euch, die älter sind als ich, ihr lacht sehr weise und wissend, ja. Neulich hat jemand zu mir gesagt, ja, Heike, das ist erst der Anfang, da kommen ja noch viel mehr. Ne? So, also die Augen und alles Mögliche, was man da so... Das finde ich ziemlich doof und vieles, also ich muss auch an manchen Stellen lernen, die Welt neu zu meistern. Also wie ich mein Leben so meister. Ich muss mich einstellen auf manche Dinge, die nicht mehr so gehen, wie sie vielleicht vorher gingen. Ich muss vielleicht mal ein paar mehr Pausen machen, also Sachen. Und das hat auch was mit einem Identitätsverlust zu tun. Wer bin ich denn jetzt noch? So. Verliere ja so ein bisschen die Identität, die ich bisher von mir, also was ich bisher von mir gedacht habe. Dazu werden wir gleich noch mehr hören, zu diesem Identitätsverlust. Nächste Folie bitte. Wenn wir mehrere Veränderungen gleichzeitig zu bewältigen haben, dann kann es in unserem Leben manchmal so aussehen. Dann dreht sich oft alles. Und damit sind wir mittendrin in dieser Frage nach unserer Identität in Zeiten, in denen nichts mehr so ist, wie wir es gewohnt sind. Zeiten, in denen sich alles dreht. In denen wir mit großen Veränderungen konfrontiert sind und in denen wir permanent in diesen dreiphasigen Prozess geraten, der unsere Identität so verwirrt. Grundsätzlich gesprochen leben wir gerade gesellschaftlich und weltpolitisch in solchen Zeiten. Es dreht sich gerade alles. Immer wieder. Und ich erspare euch und mir nun die Beispiele, weil wir ja alle wissen, was in dieser Welt los ist. In der Zeitung stand neulich ein Interview mit dem Philosophen Richard David Precht, den kennt ihr bestimmt. Und er sagt in diesem Interview, die gefährlichen Zeiten sind die Zeiten, in denen man weiß, dass eine alte Welt zu Ende geht, aber man überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie eine neue aussehen könnte. Das ist genau die Situation, in der wir uns so vorfinden gerade. Das sind Zeiten großer Aggressionen, sagt er, und kriegerischer Auseinandersetzungen. Ist schon spannend, ne? Und wir leben in solchen Zeiten. Und bis vor einigen Jahren hätte wahrscheinlich niemand damit gerechnet, wie sehr Dinge sich in so kurzer Zeit weltpolitisch verändern können und wie sehr unsere Existenz auch hier in Europa in Gefahr geraten kann. Der Frieden hier. Aber es soll heute Abend ja nicht nur um die großen Veränderungen der Welt gehen. Vielmehr passieren uns persönlich ja oft die Veränderungen in unserem ganz kleinen Leben. Auch in uns kann ein Krieg stattfinden und es kann sein, dass wir aggressiv werden, dass wir eher aus der Haut fahren, wenn etwas Gewohntes zu Ende geht und wir noch nicht wissen, wie ein Neubeginn aussehen könnte. Dadurch, dass ich ja einen großen Teil meiner Zeit in Beratung und Seelsorge unterwegs bin, höre ich viele persönliche Lebensgeschichten, in denen sich ordentlich was dreht. Und auch ich selbst bin ja eine Frau, in deren Leben sich schon so einige Male gehörig etwas gedreht hat. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie zermürbend und beängstigend und bedrohlich solche Zeiten sich anfühlen können. Auch in meinem Leben, ich sage das nur mal so, weil man ja immer denkt, derjenige, der vor so einem Pult steht und was erzählt, der kennt sowas gar nicht, kriegt ja immer alles super hin und man hat ja nie eine Krise und managt immer alles ganz easy und entspannt. Das machen leider Bühnen mit uns und solche komischen Pulte, wo man was drauflegt. Ich könnte mich jetzt auch da hinsetzen, weil ich kenne das genauso. Ich kenne Zeiten, in denen sich alles dreht. Und ich bin sicher, auch ihr könntet jetzt alle viele Storys erzählen, in denen sich in eurem Leben alles gedreht hat oder vielleicht noch immer alles dreht. In solchen Zeiten, in denen sich alles dreht, geraten wir in diese neutrale Zone, die Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Zone. Und damit verbunden ist im Kern ein Identitätsverlust oder eine Identitätsverwirrung, wie wir eben schon gesehen haben. Wir wissen also erstmal gar nicht so recht, wer wir sind, wenn sich alles dreht. Nächste Folie bitte. Wenn wir uns das bewusst machen, dass das so ist, dann verlieren Gedanken die Macht, die in solchen Zeiten häufig aufkommen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich kriege es nicht hin. Doch, es stimmt eigentlich alles mit uns. Wir können nur nicht mehr die bleiben, die wir vor dem Einsetzen der Veränderung waren. Wir sind aber auch noch nicht die, die wir nach Abschluss des Übergangs sein werden. Die Zeit dazwischen, die die mittlere Phase des Übergangs ausmacht, kann eine sehr beunruhigende Erfahrung sein. Und darum ist es wichtig, daran zu glauben, dass diese Verwirrung in uns einen Sinn hat, nämlich den, uns in der Veränderung weiterzuentwickeln und eine Entwicklung zu einer neuen, gereifteren Identität zu vollziehen. Ich bin schon sehr viele Jahre verbunden mit dem Dünenhof in Cuxhaven. Vielleicht kennen einige von euch diesen Ort. Das ist ein sehr schönes Tagungszentrum, ganz weit draußen, hinter Saalenburg noch. Da ist der Hund verfroren, aber das ist wunderbar zum Entspannen. Da passiert nichts. Das heißt, Arensch und Behrensch heißen die beiden Dörfer. Und ich denke mal an A-Hörnchen und B-Hörnchen, wenn ich da bin. So irgendwie. Hört sich immer so an. Und es gab da jetzt einen Wechsel in der Leitung, also der Seminarleitung und der Programmleitung und so. Und ein Pastorenehepaar aus Gütersloh ist dort jetzt hingegangen und ist jetzt gerade dabei, sich dort einzuarbeiten. Und in einer Zeitung, die ich euch auch mitgebracht habe, sage ich gleich noch was zu, wird die Pastorenfrau jetzt interviewt, Georgia Mix. Und sie sagt oder wird gefragt: Wie hast du Gott in diesen Umbrüchen und eurem Neuanfang erlebt? Es gab wirklich viele schöne Momente, in denen ich dachte, Gott überrascht mich gerade sehr. Aber manches kann ich noch nicht richtig erkennen. Vor einem Jahr habe ich zum Beispiel immer gesagt, die Gegend um Gütersloh ist meine Heimat. Es ist die Region, in der wir aufgewachsen sind. Daher haben wir auch unsere Eltern und Familie mit dem Umzug verlassen und für mich war das ein sensibler Punkt. In der Zeit bin ich auf die Berufung von Abraham gestoßen. Da heißt es in 1. Mose 12, Abraham, geh hinaus und verlass dein Elternhaus und geh in das Land, das ich für dich vorbereitet habe. Für das Wort verlassen steht im Hebräischen dort das Wort lech lecha. Und das kann man nicht nur mit verlass dein Elternhaus übersetzen, sondern auch mit geh zu dir oder komm heim. Diesen Zuspruch fand ich sehr sensibel von Gott, weil er wusste, was meine Herausforderungen gerade sind. Er hat mir dadurch tröstende Worte zugesprochen und gesagt, das ist ein Schritt, den du gehen musst, um bei dir anzukommen. Bei dem Menschen, den ich in Beziehung zu mir geschaffen habe. Wenn Berufung ein Hineinwachsen in die Identität ist, die er in uns hineingelegt hat, dann ist es ein logischer Schritt, dass ich das jetzt tun muss. Das waren für mich liebevolle Momente, an denen ich gemerkt habe, okay, der Weg ist nicht einfach, aber wenn Gott mir eine Ahnung davon gibt, dass es letztendlich der Weg ist, der mich näher zu ihm führt und näher in die Identität, die er für mich vorbereitet hat, dann möchte ich ihn voller Mut gehen. Soweit Georgia Mix. Die Identität, die Gott in uns hineingelegt hat und die er für uns vorbereitet hat. Interessant. Meine These im Buch und auch in diesem Vortrag hat etwas damit zu tun. In einigen Minuten verrate ich sie euch. Übergangsphasen sind Phasen der Labilität. Sie sind mit Angst, Spannung und Selbstzweifel verbunden und diese können die alte Identität völlig in Frage stellen. Indem man nämlich langsam realisiert, dass das Alte wirklich zu Ende ist, verändert sich auch das Bild, das man bislang von sich selbst hatte. Die Frage, wer bin ich, kann dann nicht mehr eindeutig beantwortet werden. Es kommt sozusagen zu einer Häutung, wie bei Schlangen. Ja, die häuten sich ja auch. Wir streifen die alte Haut ab und für eine gewisse Zeit sind wir völlig ungeschützt und fühlen uns ganz nackt und verletzlich und ungeborgen. Das Gefühl, das Menschen in dieser Phase umtreibt, das beschreibt der William Bridges so: Ich bin nicht der, der ich sein sollte und ich bin nicht der, der ich werden soll. Aber ich bin auch nicht mehr der Mensch, der ich einmal war. Oder auf fraulich: Ich bin nicht die, die ich sein sollte und ich bin nicht die, die ich werden soll, aber ich bin auch nicht mehr die Frau, die ich mal war. Ich bin gespannt, ob wir uns nachher noch weiter darüber unterhalten, was ihr für Phasen schon kennt in eurem Leben, wo das genauso für euch war. Veränderungen machen unser Leben aus. Garantiert hat jeder von euch mindestens eine Geschichte in die Richtung schon erlebt. Ich habe auf Instagram, wofür ich jetzt keine Werbung machen möchte, ich überlege immer wieder, ob ich es lösche, aber ich habe auf Instagram neulich ein Video gesehen, da wurden Menschen auf der Straße interviewt, das gibt es ja immer mal wieder so, ne? Dass sie dann rumgehen und irgendwas fragen. Und ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war, aber der Mann, den sie dann erwischten, der sagte oder fragten, und das Mikro vorhielten, sagte so ganz verzweifelt: Oh, Sie erwischen mich in einer Sondersituation. Meine Frau ist vor 2 Wochen gestorben. Ich bin im Moment total orientierungslos. Ich kann nichts Sinnvolles sagen. So. Das beschreibt das so ein bisschen, ne? So, es passiert was im Leben und manchmal ist man so durcheinander und orientierungslos, dass man gar nicht mehr wirklich sinnvolle Dinge auf Fragen sagen kann, weil man so mit sich selber beschäftigt ist. Bitte die nächste Folie. Der Chefarzt der Klinik Hohe Mark, Dr. Martin Grabe, der schreibt in einem Buch zum Thema Lebenskunst Vergebung: Der vom Selbst besetzte Raum ist das, was ein Mensch als unbedingt zu sich gehörig erlebt und woran sich seine Identität festmacht. Eingriffe in diese Zone können beim besten Willen nicht ruhig hingenommen werden, weil sie den Kern einer Person berühren. Was macht also unsere Identität aus? Sie hat etwas damit zu tun, was wir als zu uns gehörig empfinden. Die Lebensbereiche, die Dinge und die Einflussbereiche, die wir narzisstisch, nicht negativ gemeint, sondern narzisstisch im Sinne von als zu uns gehörig, belegen, die machen uns als Person aus und die bilden unser Selbst. Nächste Folie. Durch äußere Veränderungen wird das berührt, was wir als zu uns gehörig empfinden. Nach dem Modell, das der Dr. Martin Grabe benutzt, sind das Bereiche der Ehre, von Besitz und von Lust und Liebe. Ich möchte das jetzt nicht so näher, also ich will da nicht, wer weiß, wie darauf eingehen, aber so als Beispiel, meine Ehre zum Beispiel ist dann betroffen, wenn mein Ruf vielleicht geschädigt wird. Und mein Besitz, da geht es so um Auto, Wohnung, Kleidung, solche Dinge. Und bei Lust und Liebe geht es oft um Beziehungen, die wir vielleicht loslassen müssen oder wo irgendwas sich verändert. Mir geht es jetzt um den Punkt: Eine Veränderung unseres Selbst können wir nicht einfach auf Knopfdruck vollziehen. Ja, wenn sich da was ändert, da sagen wir nicht einfach: Ach so, dann ist das jetzt anders. Ach so, der Mensch gehört nicht mehr zu mir. Ach, mein Auto ist kaputt, ja, macht ja nichts. So sind wir nicht. Sondern das, was wir als zu uns gehörig empfinden, das kostet uns was, wenn sich da was verändert. wir können nicht einfach sagen, na gut, dann bin ich jetzt halt eine andere, so von jetzt auf gleich, sondern wir brauchen Zeit dafür. Und dabei ist es sehr hilfreich, wenn wir auf dem Weg des Übergangs eine positive Einstellung zu dem entwickeln, was sich durch diese Veränderung in uns, was durch diese Veränderung in uns passieren kann. Dass wir uns nicht dagegen wehren, sondern erlauben, dass sich etwas entwickeln darf, dass sich etwas verändern darf, dass wir andere werden dürfen, wie Georgia Mix es im Interview beschreibt, wie wir es zum Beispiel auch in der Bibel finden, am Beispiel, an vielen Beispielen, aber am Beispiel von Josef ganz besonders im Alten Testament. Josef, der verkauft wurde von seinen Brüdern, in eine Zisterne geworfen wurde und dann in einem fremden Land landete und dann immer wieder eigentlich unverschuldet ins Gefängnis geworfen wird oder seinen Status verliert, seine Stellung verliert. Und wo wir sehen können, dass er immer wieder irgendwann einverstanden war, dass sich daran etwas verändert hat. Auf einmal hatte er nicht mehr die Macht oder nicht mehr die Bereiche von Lust und Liebe oder von Ehre, die er vorher hatte. Und wir sehen an diesem Beispiel, wie das so geschildert wird, dass er immer wieder Ja sagt dazu und sagt, okay, dann bin ich jetzt eben einer, der hat eine Kerbe. Okay, aber von diesem Punkt aus gehe ich jetzt wieder los. Und dann wird er wieder der Beste im Gefängnis und dann kriegt er wieder besondere Stellung und so weiter. Hätte er nicht Ja gesagt oder ne, zu diesem Neuen, hätte das gar nicht passieren können. Also er muss auch was abgeschlossen haben. Ihr denkt noch an das erste Modell, ja, da war ein Ende, er muss auch was beenden für sich, dann die neutrale Zone, dann der Neuanfang. Ganz tolles Vorbild auch. Es lohnt sich, die Geschichte nochmal zu lesen. Und jetzt bin ich bei der These angekommen, von der ich eben gesprochen habe und die ich euch jetzt dann ja auch verraten möchte. Während ich das Buch zum Thema geschrieben habe, in diesem Schreibprozess, bin ich an dem Gedanken hängen geblieben, dass wir durch die Bindung an Gott eine gottgegebene Identität erhalten können, die uns eine feste Basis für alle Umbauprozesse unserer menschlichen Identität gibt. Das war für mich eigentlich kein neuer Gedanke, ist es vielleicht für viele von euch auch nicht, aber im Hinblick auf Übergangsprozesse war es doch ein überraschender Gedanke. Wenn wir erleben, dass Gott uns zuspricht, wer wir wirklich sind, wenn wir uns aus dem definieren, was Gott über uns aussagt, wenn wir seinem bedingungslosen Ja zu uns Glauben schenken und vertrauen, dann entsteht ein neues, gottgegebenes Selbst. Es war ja auch zu erkennen in dem, was Georgia in diesem Interview gesagt hat. Ein neues, gottgegebenes Selbst. Da wächst was mit der Identität. Dann entsteht eine Identität, die unerschütterlich ist, weil sie göttlich verankert ist, selbst wenn unsere menschliche Identität als Ehefrau, Mutter, Selbstständige, Angestellte und, gerade ordentlich umgebaut wird. Wie kann das geschehen, wenn Gott uns etwas schenkt? Das können wir nicht, ich glaube, das können wir nicht selber herstellen. Ich glaube, das muss wirklich von Gott geschenkt werden. Wenn er uns schenkt, dass wir erkennen können, dass unsere eigentliche Identität sich nicht aus dem speist, was wir selbst tun und vollbringen, sondern aus dem, was er über uns aussagt. Ich möchte euch dazu einen kleinen Artikel vorlesen, wenn ich ihn finde. Na, wo habe ich denn hingetan? Moment, ich finde ihn. Er war eben noch da. Ich weiß nicht, ob ihr Christine Kane kennt, die Australierin. Da ist er. Von ihr habe ich in meiner stillen Woche, die ich jedes Jahr im Januar mache, da ziehe ich mich immer eine Woche zurück, fahre irgendwo hin und lese meine Tagebücher vom letzten Jahr und halte mich Gott hin und gucke, was ist letztes Jahr gewesen, was denke ich, wäre es wichtig für nächstes Jahr, was sollte ich vielleicht loslassen, was sollte ich vielleicht mit reinnehmen und so weiter. Und in diesem kleinen Örtchen, wo ich da war, da lag eine ganz alte Ausgabe einer Zeitschrift und da war dieser Artikel drin und den möchte ich euch zu diesem Thema mal vorlesen. Er heißt mehr als nur eine Nummer. Christine, fragte Mama, möchtest du die ganze Wahrheit wissen? Mein Herz setzte einen Schlag aus. So wie sie diese Frage gestellt hatte, konnte das nur eins bedeuten. Ich blickte ihr forschend in die Augen. Gerade eben hatte mein Bruder erfahren, dass er nicht das leibliche Kind unserer Eltern war. Schließlich sagte ich mit erstickter Stimme, ich bin auch adoptiert. Ein einziges erdbebenartiges Gespräch hatte alles, was ich über meine Familie zu wissen glaubte, auf den Kopf gestellt. Fast ein Jahr lang rang ich mit mir, ob ich mehr über meine Adoption erfahren wollte. Sollte ich Näheres über meine leiblichen Eltern wissen, war das in Gottes Sinn? Unter der Oberfläche brodelten viele Fragen in mir. Monate später gab der Postbote einen Umschlag vom Amt für soziale Dienste ab. Ich holte tief Luft und riss ihn auf. Unter der Überschrift »Nähere Angaben zum Kind vor der Adoption« stand der Name meiner leiblichen Mutter. Hinter »Name des Vaters« stand nur ein Wort: Unbekannt. Ich schluckte. Mein Blick rutschte zur nächsten Zeile. Ich hatte das Gefühl, als hätte mir jemand in den Magen geboxt. Bei Name des Kindes stand ein einziges Wort in fettgedruckten Buchstaben. Namenlos. Das bin ich also, dachte ich. Namenlos. Von unbekannt und ungewollt. Hier ist es schwarz auf weiß beurkundet. Diese Vorstellung schmerzte mich mehr als die Tatsache, dass ich zur Adoption freigegeben worden war. Keinen Namen zu haben, war genauso schlimm, als wenn man mich irgendetwas Schreckliches genannt hätte. Wertlos oder misslungen, unbrauchbar, ungenügend oder so etwas. Die Worte hagelten wie Steine auf mich ein. Ist es nicht seltsam, zu welchen Schlussfolgerungen wir kommen, wenn wir bestürzt und voller Zweifel sind? Wie schnell akzeptieren wir, was jemand anderes gesagt hat und ziehen falsche Schlüsse über uns selbst? Warum ist es so schwer, zuerst auf das zu hören, was Gott über uns sagt? Warum hören wir mehr auf die Stimmen anderer Menschen als auf seine? Wenn es zu einem Kampf zwischen Herz und Kopf kommt, ist es das Beste, sich bewusst zu machen, was Gott sagt. Das hat mich die Erfahrung gelehrt. Also schnappte ich mir meine Bibel und die Adoptionsunterlagen und setzte mich auf die Couch. Ich fühlte ein Drängen, das ganz klar von Gott kam. Öffne mein Wort und lies Jesaja 49. Dort las ich, als ich noch im Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt. Das war die Wahrheit. Gott hatte mich schon beim Namen gerufen, als ich noch im Bauch meiner Mutter war, bevor diese Akte mich als namenlos abstempelte. Ich spürte, wie Gott mir zuflüsterte, für mich bist du keine Nummer. Diese Unterlagen hier sagen nichts über dich oder deine Bestimmung aus. Deine Freiheit hängt davon ab, ob du zulässt, dass dir das, was ich über dich denke und sage, wichtiger ist als alles, was andere Menschen über dich denken und sagen. Du bist nach meinem Bild geschaffen, nicht nach ihrem. Gottes Wort war wie frische Luft. Es gab mir Auftrieb. Gott würde mir helfen, diese Mitteilung zu verarbeiten. Und er würde mir Wege aufzeigen, wie diese Offenbarung, die mein Selbstbild auf den Kopf stellte, zu seiner Ehre dienen konnte. Seit jenem Tag habe ich in unzähligen Vorträgen anderen davon erzählt, wie ich meine wahre Identität in Christus gefunden habe. Warum ich tief in mir die Gewissheit habe, dass er mich berufen und beim Namen genannt hat. Mit der Zeit fiel mir auf, dass die Menschen hinterher jedes Mal Schlange standen, um mir ihre eigenen Adoptionsgeschichten zu erzählen. Mit jedem Gespräch, mit jeder Träne, die über eine Adoption vergossen wurde, erkannte ich, ich konnte anderen helfen zu entdecken, dass sie von Gott erwählt waren. Ich habe gesagt, unsere Identität, unsere eigentliche Identität, speist sich nicht aus dem, was wir selbst tun und vollbringen, auch nicht, was andere über uns sagen, Ergänzung, sondern aus dem, was Gott über uns aussagt. Und wisst ihr, was er über uns aussagt? Es ist das, was er von sich selbst weiß und was er über sich selbst aussagt. Gott sagte zu Christine Kane durch diese Bibelstelle: Ich habe dich bei deinem Namen genannt, schon im Mutterleib. Ich habe dir einen Namen gegeben. Das wusste Gott über sich. Ich habe das gemacht. Christine hatte gar nichts gemacht. Gott wusste von sich, ich habe dir einen Namen gegeben. Und darum ist die Christine Kane eine Frau mit Namen. Eine Genannte, eine namentlich Genannte. Nächste Folie bitte. Gott ist Liebe, also bin ich eine Geliebte und habe einen Geliebten. Gott ist ein Gott, der sieht. Übrigens die Jahreslosung vom letzten Jahr. Darum bin ich eine Gesehene. Gott ist ein Gott, der Neues schafft. Darum bin ich eine Frau, in deren Leben Gott Neues schaffen wird. Gott ist ein Gott, der für mich ist und der für uns ist und der für uns und mich da ist und da sein wird. Das ist sein Name übrigens, eine Bedeutung von Yahweh. Also bin ich eine Frau, für die Gott da ist und da sein wird. Gott ist in Jesus als Erlöser gekommen, wir haben es eben gesungen. Also kann ich eine Erlöste sein, wenn ich mein Leben an ihm festmache. Meine Identität gründet sich dann nicht mehr auf das, was ich über mich selbst weiß, sondern auf das, was ich über Gott weiß, was Gott über sich selbst aussagt und dadurch über mich. Und das ist unerschütterlich und unzerstörbar und mächtiger als jeder Übergang und jede neutrale Zone, jede Wackeligkeit in meinem menschlichen Leben. Der Instagram-Mann, von dem ich euch vorhin erzählt habe, der so orientierungslos war, der wurde dann gefragt, ja, und was hält sie gerade aufrecht? Und er sagte, Geborgenheit und Frieden, die ich in Gott finde. Nächste Folie bitte. Und so ist ein Übergang vielleicht im Kern nicht ein Identitätsverlust oder eine Identitätsverwirrung, sondern vielleicht steckt in Übergängen das Potenzial für einen echten Identitätsgewinn. Vielleicht könnte man einen Menschen, der diese Identität nun kennt, so darstellen wie in diesem Modell. Er hat nun eine beständige Identität. An dieser Stelle möchte ich euch etwas aus dem Buch vorlesen, was das nochmal ausführt. Hier steht, Gott hat uns erschaffen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Er ist ein Beziehungsgott, der uns in eine Beziehungsgeschehen einlädt, in eine einzigartige, großartige Liebesgeschichte, die er seit Beginn der Menschheit mit uns schreibt. Meine Ahnung ist, dass Gott uns in den unterschiedlichsten Übergängen unseres Lebens, in denen so wenig sicher scheint, immer wieder die Frage stellt, vertraust du mir? Weißt du, wo du zu Hause bist? Weißt du, wer dein Vater ist? Bei dieser Frage geht es immer um unser Menschsein, um die Wahrheit, die wir über uns selbst glauben und um unsere Identität. Nun fragen Sie sich vielleicht, warum ich denke, dass Gott uns diese Frage besonders in Übergängen stellt. Zum einen, weil wir in diesen Zeiten nicht so fest stehen wie sonst, weil unsere sicher geglaubten Lebenspfeiler ins Wanken geraten, weil wir hier womöglich besonders ansprechbar sind, weil wir unsere Werte und Überzeugungen sowieso überdenken müssen, weil unsere Pseudo-Sicherheiten uns dann nicht mehr so sicher erscheinen wie gewohnt. Sie werden enttarnt als das, was sie sind, vergänglich. Erfolg, Macht, Einfluss, Familienangehörige, Gewohnheiten, Hobbys, Ausbildungen, Qualifikationen sind häufig, nicht immer, nichts anderes als Sicherheiten, die wir um unser Leben bauen. Durch die Erschütterung von Dingen, auf die wir uns bisher verlassen haben, haben wir die Chance, uns selbst in all dem neu zu entdecken und zu erkennen, wer wir ohne all dieses Zeugs sind. Das ist ein Grund, warum ich immer mal in die stille Woche fahren muss, wo ich ein Nobody bin, wo niemand mich kennt, wo ich mich nicht definieren kann über irgendwas, was ich tue. Hilft mir sehr. Und zum anderen, weil wir, wie wir ja nun zur Genüge wissen, in Übergängen einen Identitätsverlust erleben und uns nach jemandem sehnen, der uns sagt, hier bei mir wirst du erkennen, wer du bist. Hier bei mir kannst du eine Entscheidung treffen, die dir im tiefsten entspricht. Ich bin für dich da. Orientier dich an mir. Ich glaube, Gott möchte uns im Laufe unseres Lebens und in allen Übergängen, die es bereithält, frei machen von Misstrauen gegenüber seiner Liebe, frei von Absicherungsstrategien, frei von Abhängigkeiten von Menschen, von Dingen und ungesunden Überzeugungen. So wie ich ihn verstehe, möchte er uns ganz neu oder immer wieder neu zurückführen in die vertrauensvolle Beziehung zu ihm, in der wir uns erkennen lassen können, als die, die wir im tiefsten Sinne sind. Einzigartige, unverwechselbare, unverkäufliche, geliebte Kinder eines liebenden Vaters, denen ihr Leben anvertraut ist, damit sie es zu seiner Ehre zum Blühen bringen. In diesem großen Übergang des Lebens auf dieser Welt, in die wir aus unserer ewigen Heimat gekommen sind und von der wir wieder eines Tages hineingehen in unsere ewige Heimat, reifen wir. Dort werden wir ganz die sein, die wir im tiefsten Sinne sind Und dort wird uns Gott allein genügen. Für mich steht Jesus, der ja während seines Lebens auf der Erde sowohl ganz Gott als auch ganz Mensch war, für den Menschen aller Menschen, der im tiefsten wusste, wer er war. Und der darum in der Lage war, sehr fokussiert und ausgerichtet, diese Identität durch alle herausfordernden und schmerzhaften Übergänge bis zum Ende, ja sogar über das Ende seines irdischen Lebens hinaus zu leben. An ihm können wir erkennen, wie ein Leben aus der Identität als Gottes Geliebte aussehen kann. Als neugeborene Kinder eines himmlischen Vaters, verbunden und eins gemacht mit Jesus Christus, der uns ein Wer verleiht, also eine Identität, das allen Stürmen trotzt. So ein Leben ist absolut faszinierend und wir sind alle dazu eingeladen. In so ein Leben sind wir eingeladen und ich möchte uns heute Abend dazu einladen. Ich möchte uns dazu einladen, dass wir uns diese neue Identität schenken lassen, dass wir diese Identität ergreifen, dass wir umkehren und unser Leben an diesem Jesus festmachen. Denn dann werden wir von Neuem geboren, wie Jesus mal zu einem Schriftgelehrten gesagt hat. Dann ist eine Neuschöpfung in uns angelegt und das führt dazu, dass wir empfangsbereit sind für neues, göttlich inspiriertes Leben. Wir können dann lernen, was es bedeutet, ein geliebtes Kind eines liebenden Vaters zu sein, der uns durch alle Lebensübergänge hindurch eine Identität verleiht, die unzerstörbar ist, weil sie in ihm gegründet ist und in seinem großen Ja zu uns Menschen. Sogar die Wissenschaft weiß inzwischen, dass die Bindung an Gott etwas ist, was unsere Resilienz, also unsere Widerstandskraft in schwierigen Zeiten fördert und stärkt, also dass wir in widrigen Umständen nicht zerbrechen. Dazu noch eine schöne kleine Geschichte. Ich wache. Er hasste dieses Krankenhaus. Er hasste die nicht enden wollenden Gänge mit den wischfreundlichen PVC-Belägen. Und er hasste die Anonymität, mit der sich hier auf engstem Raum so viele Menschen begegneten. Seine Wut ließ ihn für einen kurzen Augenblick seine Traurigkeit vergessen. Aber ganz schnell war die Trauer wieder da, hatte ihn wieder eingeholt. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Zimmer 7. Er öffnete vorsichtig die Tür. Anna lag da, die Decke bis ans Gesicht gezogen. Blass sah sie aus und so schwach. Tränen traten ihm in die Augen. Aber sie war wach, bemerkte er. Die Decke raschelte und sie wollte etwas sagen. Ihre Lippen bewegten sich. Er kam mit seinem Ohr ganz nah an ihren Mund. Geh nicht, flüsterte sie. Auch als Anna in ihrem Krankenbett von zwei Pflegern abgeholt wurde, ruhte sein Blick die ganze Zeit auf ihr. Das Bett wurde durch die Gänge geschoben, ein langer Weg zum Operationssaal. Mit dem Fahrstuhl fuhren sie in den Bereich, der nur für ärztliches Personal zugelassen war, aber er wich nicht von ihrer Seite. Danke, dass du da bist, sagte sie und umklammerte fest seinen Arm. Mit wem redet sie? Fragte der Anästhesist und blickte sich erstaunt um. Sie hat Fieber, sagte eine Krankenschwester. Als Anna aus der Narkose erwachte, saß Gott immer noch an ihrem Bett und hielt ihre Hand. Da lächelte sie, zu schwach, etwas zu sagen. Und Gott sprach, ich weiß. Ich weiß alles. Hab keine Angst. Schlaf, mein Kind. Ich wache. Wisst ihr, ich war selbst mal in einer ähnlichen Situation, als ich mit Anfang 30 Lymphdrüsenkrebs bekam mit 4 kleinen Kindern im Alter von 9 Monaten bis 7 Jahren. Und ich kann euch sagen, in dem, was sich gerade so wackelig anfühlte, in allem, was ich drehte, zu wissen, da ist jemand, der geht nicht weg und der wacht über unsere Welt, über meinem Leben, über unseren Kindern. Ihm entgleitet nichts. Ihm entgleitet auch keine Krebserkrankung. Er ist souverän und herrscht mitten darin über alles. Das hätte auch bedeuten können, dass ich damals gestorben wäre. Hätte passieren können. Aber eins wusste ich, seine Hand wird mich niemals loslassen. Er bringt mich durch in mein himmlisches Zuhause. Er liebt und liebt und liebt. Er hält und hält und hält mein Leben. Über den Tod hinaus. Das hat mir so eine Stärke und so einen Frieden gegeben. Ich habe gerade letzte Woche eine Freundin verloren an Krebs. ist im Hospiz gestorben und sie hat viele Dinge auch nicht so gut hinbekommen, das wusste sie auch. Und sie hat sich immer wieder auf Jesus geworfen und hat gesagt, aber er ist dafür gestorben. Und die hat bis zum Schluss eine Wahnsinnsausstrahlung gehabt, weil sie wusste, wer sie ist. Es war so beeindruckend. Ich persönlich glaube, dass diese verrückte Zeit, in der wir leben, uns zeigt, was keinen Bestand hat und worauf wir uns nicht verlassen können. Wir sehen, was in kürzester Zeit alles zerbrechen kann. Und ich glaube gleichzeitig, dass dies unsere große Chance ist, neu zu erkennen, was unerschütterlich verlässlich ist. Eigentlich, wer unerschütterlich und verlässlich ist. Er lädt uns ein in eine Beziehung zu ihm. Wenn du heute Abend merkst, dass dich Gott antickt und er eine persönliche Beziehung zu ihm einlädt, entweder erneut oder zum ersten Mal, dann lade ich dich ein, heute auch auf seine Einladung zu antworten und dein Leben erneut oder ganz neu an ihm festzumachen. So ganz für dich oder auch im Gebet nochmal nach diesem Vortrag oder nach dem Gottesdienst. Ich bin ja noch lange da, hier sind auch Mitarbeiterinnen, die gerne noch für Gebet oder Gespräch zur Verfügung stehen. Dann, wenn das so bei dir sein sollte, dann geh nicht einfach so nach Hause. Jesus ist der Weltenherrscher, ob wir das sehen oder nicht. Er kommt durch mit seinem Plan für die Menschheit und auch für dich und mich ganz persönlich. Er ist König der Könige und Herr über alle Herren, so sagt es die Bibel. Und wir Mädels und Frauen dürfen Kinder dieses Königs sein, Königstöchter. Mädchen und Frauen, die wissen, wer sie sind, auch und gerade, wenn sich alles dreht. Wir können Frauen sein, die jederzeit Zugang haben zu einem sicheren Ort. Die Arme des Königs. Ich meine, kennt ihr das, dass ihr als Kinder auf den Schoß eines Erwachsenen flüchten konntet, euch dort anlehnen konntet und sicher wart? Oder in die Arme einer Vertrauensperson laufen konntet? Oder getröstet wurdet, indem euch jemand hielt, dem ihr vertrautet? Und selbst wenn wir das in unserem Leben nicht oder nur sehr wenig erleben konnten, Gottes Arme sind für uns offen, für jede von uns. Und ich möchte das auch nochmal betonen, egal was wir in unserem menschlichen Leben für Erfahrungen gemacht haben, Gottes Arme und Gottes Schoß sind ein sicherer Ort, wo wir keine Angst haben müssen. Er respektiert unsere Grenzen, immer. Mitten in den Umwälzungen, mitten in allem, was sich dreht, können wir in diese Identität einer Tochter des Königs eintreten. Das stärkt uns. Das gibt uns eine Sicherheit, die ihresgleichen sucht. Eine Sicherheit über dieses Leben hinaus. Wir können umkehren aus der Unabhängigkeit von Gott in die Abhängigkeit von Gott. Und vielleicht ist das, manchmal ist es, vielleicht auch in deinem Leben, nur ein Bereich, wo wir merken, da bin ich unabhängig von Gott unterwegs. Und ich gehe wieder in die Abhängigkeit zu ihm. Ich gebe ihm das wieder. Und manchmal ist es das ganze Leben. Wir sind dazu eingeladen. Alle sind willkommen. Alle. Enden möchte ich mit einem Zitat, da brauche ich die nächste Folie, von Henry Nouwen. Ich weiß nicht, ob den einer kennt. Henry Nouwen, Professor für, ich weiß gar nicht genau, der nachher unter behinderten Menschen gelebt hat und dort geistliche Leitung übernommen hat. Und er schreibt in seinem Buch Nach Hause finden, wer war Jesus? Ihm wurde zugesprochen von Gott, du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Gefallen. Das war seine Identität. Und wer sind wir? Und er schreibt, Jesus kam, um seine Identität mit uns zu teilen und uns zu sagen, dass wir die geliebten Söhne und Töchter Gottes sind. Und weiter schreibt er, das findet ihr jetzt nicht auf der Folie, lasst uns die Wahrheit in Anspruch nehmen, dass wir geliebt werden. Und unsere Herzen öffnen, um Gottes überströmende Liebe zu empfangen, die für uns ausgegossen wird. Die Saat des Todes keimt und wächst in uns, doch die Liebe ist stärker als der Tod. Euer Tod und mein Tod sind unser letzter Übergang, unser Exodus zur vollen Verwirklichung unserer Identität als Gottes geliebte Kinder und zur vollen Gemeinschaft mit dem Gott der Liebe. Jesus ruft uns auf, folgt mir nach. Und er macht uns Mut. Habt keine Angst. Das ist unser Glaube. Soweit Henry Nauen. Ich möchte jetzt ein ganz kurzes Gebet beten und euch einladen, einen Moment still zu werden für euch. Und das Gebet leitet uns in eine Zeit, in der wir ein Lied hören werden, das den Vortrag beendet. Die nächste Folie könnten wir jetzt noch gebrauchen. Genau. Herr Jesus, wir haben deine Einladung an uns gehört. Berühre du unser Herz. Berühre du mein Herz. Wir brauchen dich alle. Ich brauche dich.